das Wichtigste muss immer die Kunst sein. Und ich rede hier nicht über im Louvre hängen. Aber trotzdem, es muss ja einen Anspruch geben an das, was, an dem, was du machst halt, ne? Mhm. Wenn es nur ist, ich möchte 16 Bars bitten, okay, dann bitte es bitte. Es muss ja einen Grund geben, warum du es machst. Das macht dich ja glücklich oder du musst was von deiner Brust lassen. Es gibt ja verschiedene Motivationen. Die Motivation sollte aber niemals Kohle sein. Die ist sowieso schneller weg, als du Finanzamt sagen kannst.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Dass Selçuk Erdoğan als ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter ein wahrer Bürokratie-Experte ist, habt ihr schon in der ersten Folge des Interviews gelernt. In der ging es um seine Zeit in die Musikindustrie bei World Cup und Tape TV. In dieser Folge geht es um seine Zeit bei Vivo, auch eine YouTube-Konkurrenz, Recordjet, The Orchard und darum, wie er die aktuellen Entwicklungen im Musikbusiness bewertet. Es geht um den Umgang mit emotionalen Tiefen und wie wichtig Entschleunigung ist, gerade für junge, zahlengetriebene Artists. Insgesamt ein sehr, sehr angenehmes und spannendes Gespräch, bei dem ich mir sicher bin, dass es euch auch gefallen wird. Gleiches gilt auch für die kommende Folge mit Anna Groß. Mit ihr spreche ich über Hip-Hop und Jugendarbeit, aber auch über ihre Zeit als Managerin von Suki. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt, um die Folge nicht zu verpassen. Außerdem, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt Thematakt unbedingt eine Sternebewertung bei Apple Podcasts und Spotify. Das hilft dem Podcast besser zu charten. Unterstützen könnt ihr außerdem per Spende an paypal.me/thematakt. Ich freue mich auch über kleine Beträge. Am Ende zählt die Wertschätzung. Und weil ich euch sehr wertschätze, geht's jetzt los mit dem Interview Part 2. Viel Spaß. Und dann bist du zu Vivo, was ja im Prinzip genau dasselbe ist. Oder wo ist der Unterschied?
Ja, Vivo war eigentlich die Heuschrecke. Ich wollte das eben schon bei YouTube in den Mund nehmen, das Wort. Aber eigentlich war Vivo die Heuschrecke. Für mich super, ich liebe Heuschrecken. Also diese Heuschrecke jedenfalls liebe ich. Aber so gesehen war das halt der große Konkurrent zu Tape TV. So. Wenn wir die US- und die UK-Verhältnisse heranziehen, vor allem die US, das US-Vivo. In Deutschland waren wir ein kleines Team, feines kleines Team. Da waren noch eben 4 Tapies am Ende dabei. Was war die Frage?
Na, was ist der Unterschied zwischen Vivo und Tape TV?
Ach so, ja, im Endeffekt wahrscheinlich einfach so ein bisschen die Größe. Weil von dem, was sie machen, also die Idee von Vivo war ja, das waren damals Universal Executives oder ein Executive, der gesagt hat, okay, zwischen YouTube und uns gibt es eigentlich eine Lücke und die bedeutet, wie vermarkten wir unsere Videos auf YouTube und wie bekommen wir dafür auch einen fairen Share? Mhm. Und dann hat er sich darum gekümmert. Und dann wurde quasi, also sehr verkürzt, und dann wurde quasi Vivo gegründet. Und es war aber auch sehr schnell eben auch mit Formaten ausgestattet. So, und da floss dann entsprechend viel Geld rein. Also die ganzen, soweit ich weiß, also dass eine Rihanna zum Beispiel mit einer Vivo-Fliege ausgestattet ist, das Video, ne, mit dem Vivo-Logo.
Ach so.
Du kommst ja vom Radio.
Kleidungsding habe ich
im Fernsehen sagen wir doch Fliege. Wir im Fernsehen. Na jedenfalls, dass eben das Logo da drauf ist und manche Sachen eben dann nur bei Vivo gelaufen sind oder in dem Channel halt, hat natürlich Gründe und die liegen dann eben an Verträgen. Und so, das hat das Ding natürlich dann auch einfach so aufgeblasen, dass es also relevant, ne, war und die ganzen Werbegelder dann dazu genutzt wurden, viele Büros aufzumachen, eben auch in Deutschland dann, ne, ab 2014, 13, 14 und da eben auch Formate zu machen. Ich bin dann dort erstmal auch wieder der Redaktionstuppes gewesen halt. Das hat mich dann aber irgendwann mal nicht interessiert und auch meine Chefin Tina hat das irgendwie gemerkt, so immer wieder Schulterblick, was sieht da hier langweilt aus. Und dann ging es quasi in Formatentwicklung. Mhm.
Und was hast du da entwickelt?
Auch da wieder, ich würde immer so ein Format rausziehen, das so mein Lieblingsformat vielleicht einfach war, weil es gibt auch Dinge, die probierst du mal und dann merkst, okay, passt nicht so sehr, ne, und dann lässt es wieder fallen. Aber damals war es das Format auf Achse. Rest in Peace, Manfred Krug. Der hatte ja damals in den 70ern eine Serie, die hieß auf Achse, da ist er wirklich mit so einem Truck, ne, durch die Welt gefahren. Übrigens gibt es hier natürlich auch zu dem, wie hieß es nochmal, Amiga. Label, einen musikalischen Bezug, egal, wir wollen es nicht vertiefen. Auf jeden Fall war auf Achse ein Newcomer-Format, Da haben wir uns ins Auto gesetzt, sind durch die Republik gefahren und sind zu NewcomerInnen gefahren und haben die dort interviewt und einen Song mitgenommen. Auch das sehr, also im ersten, in der ersten Staffel noch nicht gesponsert, danach wurde es von Seat gesponsert. Sehr auf, also nicht sehr aufwendig, sondern also es hat auf jeden Fall viel Energie gezogen, teilweise mit dem ganzen Kameraequipment durch Wälder zu stapfen, Berge hoch, und also so durch Dörfer auch, ne? Aber es war eine richtig gute Zeit. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe die Interviews gemacht. Dann haben wir uns an teilweise am selben Tag, in den nächsten Staffeln haben wir uns das ein bisschen einfacher gemacht, haben gesagt, okay, einen Tag Interview, andere Tag Aufnahme. Oder wir haben noch eine sportliche Aktivität auch mit dazu genommen, um das weiterzuentwickeln und interessanter zu machen.
Vom Saufen zum Sport, richtig vorbildlich.
Naja, also eher gesagt, habe ich mir versucht, ein paar Träumchen, kleinere Sachen zu verwirklichen. Also einmal Fallschirmspringen zum Beispiel. Das war die Band von Holzen. Boah, ich wäre fast gestorben, ey. Ich war doch schon einfach so Heavy-Raucher und habe mir keinen deuten Film darüber gemacht, was es bedeutet, in, ich meine, 4000 Metern Höhe aus dem Flugzeug rauszuspringen irgendwie. Und der Typ meinte einfach nur so, an dem ich ja gehangen habe, der meint so, ich meinte so, wie ist es mit Luft? Und er so, ja, gibt's ja genug, ne? Aber wir fallen doch sehr schnell die ersten so und so viel Meter, ne? Und er sagt so, ey, schrei einfach, dann, ne, kommt alles rein. Und tatsächlich, ich hatte noch nie so Todesangst wie in dem Moment, weil es hat nicht funktioniert, ja. Irgendwie hat alles blockiert, ja. Also wirklich nach 12 Millionen Zigaretten ist das Leben ein anderes. Und dann erst, als der Schirm aufging, konntest du natürlich durchatmen, aber ja, sowas. Oder mit den Drunken Masters waren wir auf der längsten Sommerrodelbahn, die ist im Allgäu. Das hat Spaß gemacht. Dann war ich unter Tage mit einer Band. So, ne? Also Dinge, die du so nicht machst, vielleicht so, sagen wir mal. Also unter Tage gehen, klar, kannst du irgendwie dich anmelden, aber du machst das ja eigentlich so im Leben einfach nicht. Und da habe ich mir ein paar Sachen abgehakt, auf eine Art. Und wenn es sich ergeben hat, natürlich eben auch. Ne? Wenn die Band irgendwie einen Bezug hatte, vielleicht, oder auch daran Spaß hatte, oder es eben im Ort war, weil wir sind ja in deren Ortschaften gefahren und wollten die präsentieren. Das muss man auch sagen, irgendwann mal sehen die kleinen Orte alle gleich aus. Ne? Du hast die Hauptstraße irgendwie mit dem Bäcker Müller irgendwie und dahinter kommt der Kiosk. Und wenn du links reinfährst, das Rathaus, das hat von Neu-Ulm bis irgendwie München, ne? Oder Münchner Unterföhring und so weiter, da waren wir auch, sieht das ähnlich aus. Ja, da ist vielleicht die Backsteinfarbe so ein bisschen anders geröstet als, ja, wissen wir auch, oder du hast das Flachdach oben im Norden und im Süden eben, ne, nicht. Ansonsten ähnelt sich das. Irgendwann mal war das so ein bisschen filmig, hatte das tatsächlich so ein bisschen, keine Ahnung, so Öffi-mäßig halt NDR-Anleihen. Aber dafür waren die, die Songs, die wir dann da aufgenommen haben und die Interviews, das war immer ganz cool.
Okay, das heißt, da war dann alles in einem, nicht irgendwie drei verschiedene Sachen, also ein Video-Interview, ein Video-Song, ein Video, sondern das war dann da, dann wie eine Sendung, alles am Stück.
Nee, auch nicht. Das waren, also das ist ja klar, das ist ja eben, so kann man ja nicht fernsehmäßig denken, sondern du wertest die Sachen, damit du sie auch einzeln aussteuern kannst, den Content, wertest du sie auch einzeln aus, ob du nachher versuchst, irgendwie nochmal so, jetzt kriegen wir doch ein Sendungsgefühl, so ein Formatgefühl, wie eine TV-Sendung funktioniert, ob du das dann nochmal zusammenschneidest, einfach so, ist ja dann nochmal eine andere Frage, aber nö, du musst ja tatsächlich, manche wollen ja nur die Mucke hören, die wollen ja den Dicken nicht sehen, wie der da irgendwelche Fragen stellt und die anderen wollen sich vielleicht kaputt lachen, wie der Dicke fast stirbt, so während der irgendwie, obwohl, nee, das Fallschirmspringen war dann schon mit ins Interview rein, das war so ein Part und dann die Musik war der andere Part, also zwei Videos sind entstanden.
Sozusagen. Okay, und du hast ein paar schon angesprochen, aber wer war da noch so, auch auf der Newcomer-Schiene, der vielleicht auch dann am Ende größer geworden ist?
Allerwitzigste, Contra K. Nur, erstens mussten wir dafür die Stadt nicht verlassen. Das war wirklich kein richtiges auf Achse sein. Und zweitens war der da, also er war nicht Contra K von heute, aber wann war das? 15, 16? Da war er auch nicht Contra K von, weißt du? Also noch nicht der auch nicht der Mixtape Contra K so. Also er war schon was größer, aber noch nicht Durchbruch, ne, ganz klar. Das war natürlich auf eine Art Käse, das hat man sich so ein bisschen vom Label auch, ne, da. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen. So. Ne? Können wir da was machen? Hey, wir brauchen ja vielleicht noch einen Slot irgendwie, damit ich ja meine Promo-Seite zusammenbekomme und genug Formate irgendwie habe. Also irgendwie haben wir es so gemacht damals. Von denen, die aber, also Raz waren bei uns, die heute doch eine amtliche Indie-Rock-Band geworden sind.
R-A-Z-Z.
Genau. Das war bei Meppen tatsächlich. Schöningsheim oder sowas. Schöningsdorf, bitte tötet mich nicht, aber ihr hört das eh nicht. Boah, wen habe ich da? Also, ja, Nessie. Hm. Ne? Nessie habe ich in Hamburg getroffen. Das war super. Also, da war sie aber noch die Rockerin, okay. Nessie, oder die rockigere Nessie. Mhm. Und heute eine von uns. genau. Nessie, ey, wenn ich jetzt durch die Dinger gehe.
Was habt ihr mit Contra K denn gemacht? Was war die Aktivität da?
Nee, da gab es noch keine Aktivität. Also. Deswegen muss das eine der frühen Staffeln gewesen sein. Vielleicht war es sogar der Abschluss der ersten Staffel. Mhm. Das kann auch sein. Wir wollten einfach die Staffel zu Ende bringen, auf eine Art. Weil sonst, danach war ja auch der Seat tatsächlich das Auto, das auch immer mal wieder geplaced werden musste. Irgendwie, ach guck mal, die drehen hier vor so einer Garage, ach da steht ein Seat. Ne? Also dieses Hau drauf Product Placement, das es eben dann gab in dem Fall. Aber ey, die haben uns trotzdem ja auch alles quasi erlaubt. So, dadurch konnten wir das überhaupt machen. Ne? Young Kira zum Beispiel, der und vor allem die West Coast. Was ich damit meine, ist einfach nur, wir reden jetzt hier nicht über Splash 20 Uhr am Samstag, aber wir reden über mega geile Mucker und Typen einfach. So, das ist wirklich eine Liebe. Also 2014 bin ich da, glaube ich, zum ersten Mal runter und habe Kira kennengelernt, Nico. Und dann haben wir da auch gedreht. Ich meine, das war aber ein Jahr später. Und dann eben Ivan, also Navy West Coast, mit dem ich heute auch im Vertrieb zusammenarbeite. Und dann natürlich mega Liebe für Sammy Mokuba, mit dem ich eben auch zusammenarbeite. Wir sind auch Freunde, also alle sind Freunde für mich, weil wir da echt den Kontakt von da an immer gehalten haben. Und genau, bei Sammy ist jetzt eben auch so, der ist ja ein Teil des Blumengarten-Managements. Und Blumengarten, ich bin der Label-Manager für Blumengarten.
Okay.
Ja. Du siehst, Family Business.
Ja, aber sind die auf Achse-Videos dann eigentlich noch online?
Ein paar meine ich. Auch das habe ich letztens mit dieser Liste wieder, habe ich mir angeguckt halt, ne, um zu recherchieren, was hast du denn alles gemacht? Ein paar schon, aber wie, wo, Deutschland gibt es ja nicht mehr. Mhm. Und dadurch dürfte der Content einfach, also es wurde ja auf YouTube eben auch im Vivo-Kanal gespiegelt, wenn man da auf Achse Vivo sucht, dann findet man sicherlich das eine oder andere. Ich weiß aber nicht mehr, wie vollständig das dann ist. Mhm. Ob da jetzt zum Beispiel nur, ich habe das Musikvideo von Raz gesehen, das wir gemacht haben, oder den, ne, die Akustik-Session halt. Ob da jetzt aber auch dieses mit den Drunken Masters auf diese längste Sommerrodelbahn Deutschlands zu gehen und Joe gewinnt das Ding, weil er einfach sich in jede Kurve wie ein Berserker, wie ein Irrer reingeworfen hat. Das ist mega geil. Das weiß ich nicht.
Okay. Und was hast du denn die 5 Jahre dort gemacht im Unterschied zu Tape TV? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, am Ende waren es eigentlich wie bei Tape TV auch 4,5 tatsächlich, muss ich sagen. Das ist irgendwie, zieht sich so ein bisschen durch. Ja, ich hatte mit Redaktion, wie gesagt, angefangen eben auch und dann ging es aber zu Formaten und dann ging es aber, da gibt es ja einen sehr redaktionellen Anteil auch. Das heißt, wen laden wir ein? Bespricht man natürlich auch, aber irgendwo muss auch jemand geben, der vielleicht sagt, okay, das machen wir jetzt in die Richtung. Aber ansonsten ist ja trotzdem eine Zusammenarbeit. So, und du musst ja dann als, sowas machst als Musikredaktion. Du wählst halt aus, du selektierst, ne? Du sagst, das sind gerade die Dinge, die passieren, die gut sind. Mich hat immer so das Newcomer-Ding interessiert. Wir hatten auch einige Formate, die eben von US und UK quasi schon etabliert waren und die wir übernommen haben. Wir hatten ein eigenes Studio. Dann gab es das Format Discover, klar, entdecken. So, da kamen dann eben auch KünstlerInnen zu uns. Wir hatten bei uns ganz früh, weiß ich noch, da bin ich aber nicht drauf gekommen, sondern das ging irgendwie über die Redaktion damals dann. Boah, wie heißt er nochmal? Der mit der Tourette hat, gerade ging das Video noch um, der immer Ed Sheeran so verarscht, der schottische Sänger, mega large. Mann, wie heißt er denn?
Ach so, okay, Louis Capaldi jetzt.
Louis Capaldi.
Ich wusste nicht, dass er Schotte ist.
Also, ich weiß auch nicht, ist das? Kann sein, ich dachte. Na jedenfalls, so, der war in unserem kleinen Studio in Berlin-Mitte und da waren noch andere nice Acts, die dann ne, sowas geworden sind, Discover und dann gab es eben das Format Lift und das hat sich eben auch um Newcomer gekümmert, aber durch mehr Content-Bits, sage ich mal. Wir hatten zum Beispiel Alvaro Soler, wo wir haben uns als Redaktion dann dafür entschieden, das wurde halt gepitcht, so die Labels haben gepitcht, es gab ein gewisses Budget, das wir eben ausgeben konnten. Für die Labels war das halt eine Plattform, Visibilität für die KünstlerInnen, die dort sich aber auch erklären können. Und wer bin ich eigentlich halt, ne? Das war immer ein Teil von Lift zum Beispiel. Einerseits der Musikanteil, aber eben, wo komme ich her, wer bin ich und so weiter und so fort. Und
es wurde immer Apfelschorle getrunken.
Nee. Aber zum Beispiel bei Alvaro waren wir mit ihm, da war die Idee von uns halt, klar, der ist zwischen den Welten, wenn man so will, aufgewachsen. Durch den mütterlichen Teil in Barcelona hatte der da seine Base. Und er hat seine Base eben auch in Berlin. Und dann haben wir beides eben abgebildet und das eben dann auch einfach sehr interessant. Wir hatten Joris dabei, der dann ja auch echt groß geworden ist. Ich meine, Alvaro ist auch weltweit groß, so, ne? Und Joris waren da bei Bielefeld, müsste Bad Oeynhausen, Minden die Richtung gewesen sein.
Bad Oeynhausen, ja.
Bad Oeynhausen, genau, sorry. Oh Gott, sorry vor allem an Busy. Mastergott Busy, der ja aus Bad Oeynhausen kommt. Sorry, Bro.
Vielleicht springen wir auch so aus, aber ich habe es mal so ausgesprochen. Das ist ja lustig. So.
Ja, aber Shoutout. genau, und so bei Lift hatten wir auf jeden Fall echt ein paar geile Kandidaten. Dann war es leider so, dass Vivo Deutschland die Pforten schloss. Und ich weiß noch, unsere letzte Redaktionssitzung zu Lift war, wir wollten Calvin Colt da reinnehmen. Ach, ja, mega, Calvin Colt. Auch hier wieder eine schöne Brücke zu Sammy, zu Mukuba, der da auch mit dem Team ist eben so im Management. Ja, schade, dass das nicht geklappt hat. Den habe ich damals schon sehr gemocht und was der heute macht, ist Wahnsinn. Also erstmal menschlich, wie er die Dinge sieht, die Industrie sieht, wie er sich aufstellt und hinstellt und den Leuten einfach so eine Art von Halt und Gewissheit gibt und trotzdem eben gleichzeitig zeigt, dass er ein zerbrechlicher Mann ist in dieser modernen Welt, die voller Leistungsdruck ist. Und visuell Wahnsinn. So, abgesehen davon, dass er ein doper Rapper ist, ne? Und dann ist irgendwie leider schwer hat auf eine Art, wäre der in die Staaten reingeboren, jetzt einfach wirklich, ja, dann wäre der vielleicht Kendrick heute. Vom Können, original, von den Ideen, von den Teams, die er um sich schart, vom Blick, ja, für die Dinge halt, easy so. Dann hat der Pech, dass er hier irgendwie in Wiesbaden als eigentlich englisch rappender, ne, das ist ja deutsch- und englischsprachig, Dude geboren ist. Ich würde behaupten, Calvin sieht das sicherlich anders und der macht seinen Weg so und der geht seinen Weg, aber er hätte auch anders laufen können, sag ich mal. Und genau, das war eigentlich die letzte Entscheidung und dann ist es aber zugegangen quasi. Seljuk hat schon wieder eine Firma ruiniert und eigentlich bin ich die Heuschrecke, ja. Also ich ziehe übers Feld, ziehe alle ab und gehe dann weiter.
Das heißt so noch 2 Jahre The Orchard.
Ja, Leute, macht euch auf was gefasst.
aber dann nach Vivo bist du dann nicht zu YouTube gewechselt, wie man vielleicht hätte denken können, sondern hast erstmal ein bisschen als Creative Consultant gearbeitet, beziehungsweise, ja doch, das war dann direkt im Anschluss, ne, dass du Netflix und Chimperator zum Beispiel beraten hast.
Ja. Also da können wir ganz ehrlich sagen, dass das hat so nicht stattgefunden. Also die Firmen schon. Shoutout Basti, Shoutout Nico. Aber das, also sagen wir es so, ich wusste nach Vivo nicht wirklich, wie läuft es jetzt weiter. Es kam diesmal nicht der nächste Anruf, so gesehen. Und ich hatte auch, aber trotzdem zum ersten Mal in meinem Leben eine längere Phase, in der ich mal nichts machen konnte, finanziell aber trotzdem abgesichert war. Ne? Kriegst ja dann Severance-Check und so weiter, ne? Ist ja klar, du gehst dann, Firma schließt, kriegst halt hier noch eine Abfindung. Es war, was war es, WM-Sommer, ja, 2018, Russland, die WM. Ich habe einfach abgehangen. So, ich habe mir erstmal keinen Plan gemacht. Dann hat man sich so ein bisschen vielleicht irgendwie auch einreden lassen von links und rechts. Hey, die werden doch alle anrufen, Alter. So, alles gut, so easy, mach locker. Habe ich sehr gerne angenommen. Ja, ich war ein bisschen wie das Eichhörnchen in Ab durch die Hecke, ja, der die ganze Zeit gepennt hat und sich jetzt irgendwann mal versucht hat, dran zu wanzen. Ja, aber ich habe scheinbar vergessen, wie man sich bewirbt. Also, bin ich ganz ehrlich. Also meine Bewerbungen in der ersten Phase, als ich dann dachte, okay, jetzt haben wir September, noch niemand hat angerufen, September, Oktober, was machst du jetzt? Kamen Bewerbungen, hallo, ich bin Seljuk, geiler Typ, lass mich rein in die Firma. Kam nichts zurück, komisch. Na jedenfalls habe ich dann gedacht, ja, bis jetzt zum ersten Mal kannst du mal gucken, wie das mit dieser Selbstständigkeit ist. Ja, mein Grundgefühl, warum hast du das die Jahrzehnte vorher nicht gemacht? war, weil ich nicht der Typ bin für Selbstständigkeit. Aber jetzt kam eins zum anderen. Es gab nicht unbedingt die Optionen, die auch gepasst hätten. Ah, okay, gehst zum Gewerbeamt, meldest was an, schreibst das rein, ja, weil die irgendwas von dir hören wollen. Jetzt bin ich also Consultant. Mhm. Ja, irgendwo mit der Erfahrung, die man hat, kann man vielleicht irgendwo beraten. Aber hey, was ich bei den Orsons gemacht habe oder für die Orsons bei Chimperator, hatte damit null zu tun. Also im Endeffekt muss ich sagen, war das eher, hat Basti gegönnt, einem alten Freund. So, und hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen was anderes vorgestellt. Man kannte sich, man mag sich bis heute, aber das war ein bisschen Hiwi, ehrlich gesagt.
Okay.
Muss man jetzt sagen. Bei Netflix war es für die Serie Skylines. Mhm. Tatsächlich habe ich gedreht mit dem Team, habe das Team besorgt. Also da war es schon mehr in die Richtung Skylines, überraschend gut geworden damals auch. Und am Endeffekt sind es Interviews geworden. Wir wollten ein bisschen was. Es gab eine Idee von dem eben schon angesprochenen Nico, den ich aus Vivo und aus Tape-TV-Zeiten kann.
Also du hast nicht die Serie selbst gedreht, sondern Content dazu.
Ja, gut, dass du das sagst, genau. Also dieser quasi um die Serie rumschmarotzende Content, mhm. ne, der sie bewerben soll, den haben wir dann gemacht. So, den habe ich redaktionell quasi ausgeführt. Am Ende ist das aber nicht live gegangen.
Ach so.
Es sollte erst eine andere Idee umgesetzt werden. Das lag aber nicht an mir und meinem Team, dass das nicht geklappt hat, sondern es war dann irgendwie, sagen wir mal, der Gesamtcompany oder da, wo die Policies irgendwie zu Entscheidungen werden, war die Idee nicht umsetzbar. Und dann mussten wir switchen. Das musste dann ja auch irgendwie relativ schnell irgendwie hinbekommen im Kopf halt. Ne? Und dann haben wir halt geswitcht und haben wir diese Interviews gemacht und am Ende wurde es dann quasi abgeschrieben als, okay, haben wir gemacht, aber können wir jetzt nicht wirklich was mit anfangen. Insofern war diese Zeit einfach, es war noch Winter, ich bin gar kein Wintermensch, also da verfalle ich auch schnell in Depressionen. Also jetzt so, ne, sorry Leute, Triggerwarnung, das war jetzt so handelsüblich, wie man das so umgangssprachlich sagt. Ne? Ich meine nicht die echte Krankheit, sorry, wer sich angesprochen gefühlt hat, tut mir leid. Aber ja, das war ein paar Monate Selbstständigkeit. Dann war ich froh, dass Wreck-A-Chat kam.
Die haben sich dann angerufen oder hast du noch eine Bewerbung geschrieben?
Es kam kein Anruf. Es war nee, ich habe mich klassisch beworben. Ich wollte, das war jetzt wieder so, zwischen all der Planlosigkeit war schon eine große Tendenz. Jetzt habe ich Medien gemacht, ja. Ich möchte jetzt auf die andere Seite. Man darf ja nicht vergessen, es war immer noch auch zugezogen maskulin, Künstlermanagement. Und jetzt wollte ich halt gucken, gehst du nochmal auf die andere Seite? Ich konnte mir Label vorstellen, Verlag vorstellen. Vertrieb ist geworden. Super, bin ich auch echt glücklich mit. Und der erste Vertrieb war halt Wreck-A-Chat. So, ich bin da aber ganz klassisch, auch da wieder. Es gab irgendwie, du musstest dich wieder ein bisschen nach oben kämpfen. Ich war erst im Support-Team. Das beste Support-Team überhaupt so. Ich finde es super wichtig, was ich da mitgenommen habe, so auch wissen, wie jetzt genau diese Firma funktioniert hat, aber auch, wie wichtig das halt KünstlerInnen ist, die quasi auf so einer Independent-Vertriebsstruktur funktionieren, dass du da eben Leute hast, die dich verstehen, so vom Musikalischen, aber auch vom, wie funktioniert denn diese Plattform, wo muss ich was eingeben, was ist eine UPC oder ein EAN-Basiswissen. Aber eben auch wieder in der Kommunikation, also mit manchen von denen, die damals geschrieben haben, die erinnern sich heute noch, weil sie jetzt ein bisschen weiter sind in ihrer Karriere und wir irgendwo vielleicht nochmal ins Gespräch kommen und die erinnern sich besser als ich, die dann sagen, ey, weißt du noch, ich habe dir damals geschrieben und du hast ganz schnell ausgeholfen, das war super. Das ist doch schön, ist doch wertvoll. Und bei Wreck-A-Chat war es dann so, dass ich, wie gesagt, im Support war und dann auch im First-Class-Support. Bei Wreck-A-Chat ist es ja so, dass du quasi, wenn du das Talent hast und das gesehen wird, halt aus diesem riesigen Pool an Releases, die da ja durchgeschleust werden, dass du dann da quasi nochmal aus dem Pool heraus vom, ich sag mal, Nichtschwimmerbecken ins große Becken gezogen wird. Ne, das ist jetzt mein Bild. First Class, klar, Wreck-A-Chat, Piloten und so weiter. Und dort wird sich dann eben noch mal ein bisschen genauer um dich gekümmert. Hm. Ja, also es wird gepitcht, Playlisten-Pitching ist drin, da kann Marketing mit reingehen. Und so schaffen sie es ja auch immer wieder, krasse NewcomerInnen groß zu machen. So, ne? Oder die halt über Wreck-A-Chat dann, genau, mit deren Hilfe eben auch größer werden.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, ist super, immer, dass du auch frecherweise nach Beispielen fragen musst. Oh Gott.
Aber man weiß ja meist nicht, wer Musikvertrieb ist. Man muss dann ja schon bei Spotify auf Songinfos klicken, ganz nach unten scrollen. Oder man sieht es irgendwie beim Album oder EP, glaube ich, nur ganz unten unter Umständen. Manchmal auch nicht, ne, dass dann das Label steht oder eben ein Vertrieb.
Ja, jetzt muss man vielleicht auch sagen, wie viel liegt es an der Person selber. Ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden, weil mir gerade niemand einfällt. Aber es gibt so viele. Also die sind, vor allem Wreckage Jet war auch, als ich da angefangen habe, waren sie schon sehr stark im Deutschrap. Also es hatten schon viele Deutschrapper, Newcomer, Leute auf dem Schirm einfach. Ne? Das ist ja auch in diesen Geschäftsmodellen ist das ja auch mit dem Share, den du hast, so, ne? Wie viel bekommt der Vertrieb, wie viel bekomme ich? Wenn du da eben Zehner im Monat ausgibst, dann kriegt der Vertrieb halt gar nichts und du hast 100% von dem, was reinkommt von Spotify und Co. Und das kann halt interessant sein. Oder du sagst halt, ey, ich bezahle dir gar nichts und dann kriegst du halt 90%, so ungefähr, ne? Und da gibt's einige, und ich weiß, wenn ich hier gleich raus bin, dann werden sie, das ist ja eine typische Situation, dann werden sie auch kommen. Aber auch da war Kelvin, das weiß ich auch. Da war Kelvin zumindest eine Zeit lang, glaube ich, nach dem Major-Label. Aber davor, als ich da war, ja, ich komme gerade nicht drauf, sorry.
Und warum warst du dann da nur so kurz als Pilot? Warum nicht deine 4,5 Jahre?
Ja, lag nicht am Wreckage Jet. Es kam der Anruf. Jetzt kam mal wieder ein Anruf. Ein alter Wegbegleiter, Carlo. Genau. Ja.
Nee, wer ist es wirklich?
Dem habe ich mal kurze sechs Fragen gemacht auch.
Ach so.
Aber in diesem Fall Carlo Wittek, Shoutout, den ich aus Vivo-Zeiten kannte. Und der eben von Vivo über ein, zwei andere Stationen, meine ich, dazwischen eben noch, oder eine Station dazwischen war es, dann zu Die Orchard gegangen ist. Der hat dann quasi in seiner Funktion damals einen Deal abgeschlossen mit Goldman Music und ihm fehlte aber noch jemand mit der Expertise, so ein Labelmanager in dem Bereich, weil bei uns das Team ist eigentlich schon so aufgestellt, jeder Labelmanager oder jede Labelmanagerin hat seine Expertise in einem Genre, so, ne, und auch eben den Kontaktkreis und so weiter, das hilft ja, aber so den Deutschrap-Dude hatten sie nicht. Mein Glück, er rief dann an und sagt so, wie fühlst du dich, wie feierst du das, wo du bist noch? So, ich fühle mich da, ich bin da glücklich, aber ich höre immer gern zu. Und ja, das war eine Möglichkeit, muss man sagen, einfach nochmal da einen weiteren Weg zu gehen. Das war schon auch emotional so, tatsächlich Wreckage Jet zu verlassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bis heute mag ich das Team einfach so sehr, so, ne, von denen, die noch da sind. Nichts als Liebe, aber für meinen Weg war es gut, dann zu wechseln.
Okay, aber da geht es auch nicht an Corona oder so, ne? Das war ja genau 2020, Ende des Jahres, dass du da gewechselt bist.
Nö.
Einfach der Anruf.
Nee, hatte gar nichts zu tun. Aber ich hatte irgendwie Bock, nochmal zu lernen auch. Und natürlich die Möglichkeiten zu erweitern. Und klar, es ist auch interessant, wenn dann gesagt wird, ey, wir haben hier Goldman Music, die haben wir jetzt, ne, die haben wir bei uns ins Roster mit reingenommen. Hast du da Bock, mit denen zu arbeiten? Klar.
Mhm.
Was Xatar geschaffen hat so in seinem Leben, das steht ja einfach für sich da so. Man muss sich auch nur den Film angucken. Und natürlich war das für mich spannend mit den KünstlerInnen, die sie da hatten. Und Enno, Schwester Eva, so, ne, dann über die Jahre in LOC, ja, und so weiter und so fort, ohne jetzt alle aufzählen zu müssen.
Ja, wie war denn da ich glaube, viele, die das hören, können sich jetzt nicht vorstellen, wie man da zusammenarbeitet, weil man denkt ja, Goldman ist ein Label, die machen alles selber. Und wofür brauchen die euch dann noch? Warum dann nochmal so ein extra Vertrieb, der dann eben nicht Sony heißt, sondern eben The Orchard?
Ja, also in erster Linie vertreibt ein Label seine Musik nicht. Es stellt sie her und vermarktet sie. So von der Kernaufgabe. Das heißt, alle brauchen einen Vertrieb. Jeder, der irgendwie Mucke macht und möchte, dass sie zu Spotify, Deezer, Apple, Amazon, Napster und Co. kommt, Tidal, Shoutout Philipp, brauchen Vertrieb. Das ist immer die erste Sache. Mhm. Ne? Und dann gibt's ja eben unterschiedliche Größen von Labels oder auch Direktverträgen mit Artists halt. Und den möglichen Teams, die dahinter stehen halt. Klar, wenn du jetzt Goldman bist halt und bist im Goldman Tower und hast auf der einen Etage irgendwie Michael Jackson sitzen, der macht alles Kreative, und hast auf der anderen hast du Darko sitzen, der macht, der holt irgendwie die geilen KünstlerInnen aus dem Ausland rein halt.
Mario da Costa.
Genau, Mario da Costa, Darko. Und hast dann eben noch andere Leute da sitzen, die ProduktmanagerInnen sind, etc., BP, A&Rs, dann brauchst du von einem Vertrieb erstmal gar nicht so viel, außer die Leistung, die ein Vertrieb, die angesprochen eben macht, und aber auch das Ganze, die technische Umgebung, die wir anbieten, die du selbst eben nicht hast und auch nicht aufbauen wirst als Label, so brauchst du auch gar nicht, die bietet dir der Vertrieb, also wir sind ja eben auch zu Teil eine Tech-Company. So als Vertrieb, ne, als die Orchard, dass die ganze Datenanalyse angeht, die dir einfach ganz krass hilft, dein Label, deine Künstler zu entwickeln, weil du eben sehen kannst, okay, das läuft hier so, das läuft hier so, wo brauchen wir irgendwie andere Lösungen vielleicht und so weiter und so fort. Bis hin zu Royalty Splits, einem Tool, das wir anbieten, halt gerade im Deutschrap natürlich sehr beliebt. Zum Label bist du quasi, also bin ich als Labelmanager, bin ich das Gesicht halt der Firma für dieses Label, und wir als die Orchard sind aber natürlich auch eben schön dazwischen geschaltet zu den DSPs, ne? Also zu den ganzen Plattformen, wie eben schon genannt worden, Spotify und Co., um mit denen eben auch zu gucken, wie können wir denn mit euch zusammen versuchen, die tolle Musik, die hier rauskommt, nochmal größer zu machen halt. Nicht nur über Placements, über Playlisten-Pitching halt, ne, sondern eben auch über Formate, die die Plattform ja anbieten. Das heißt, du kommunizierst eben von links nach rechts. Und klar, kennen Labels bei der Größe sowieso, können die da auch selbst anrufen. Aber mit allem, was ich eben schon aufgelistet habe, ist ein Vertrieb einfach, kannst ja nicht umgehen.
Aber es ist schon eher ein DIY-Vertrieb, oder?
Die Orchard, nein. Nein, nein.
Okay.
Nee, also muss man ganz ehrlich so sagen. Also ich sag mal ganz kurz, ich drop einfach mal ein bisschen Names und dann wissen wir, dass es kein DIY ist. Mhm. Und ich wollte auch nicht nein, nein, nein sagen, sondern es ist einfach kein DIY-Vertrieb. Ja. Bad Bunny. So, BTS waren bei uns. Mhm. NAS ist bei uns. Das Label Nuclear Blast. So. Deptone Records. Ja, Goldmann, da kannst du nicht DIY sein. Das ist halt, wir sind nicht Indie, aber wir sind gefühlt, wenn du es so willst, manchmal benutzt man ja irgendwie diese Bilder, sind wir, also unser Konkurrent, sage ich jetzt mal, ist nicht TuneCore, sondern Belief. So, ne? Mhm. Oder Groove Attack. So, deswegen, also da bewegen wir uns.
Ah ja, okay. Also das heißt einfach großer Vertrieb. Und was ist dein Job eigentlich so bei als Label Manager? Was ist so Daily Business?
Tatsächlich kann es recht ausführlich sein. Es kann sehr tief gehen, aber auch nicht. Also ich bin der direkte Ansprechpartner für Labels und auch direkt Artists. Manchmal gibt es einen Artist, da ist der Bruder dann der Manager. So, da ist kein richtiges, also da ist jetzt nicht viel Team dahinter, sage ich mal. Mhm. Und das heißt, da geht es natürlich schon mehr darum zu helfen halt. So, wir reden ja auch über einen Markt, der auch bei uns natürlich gibt's im Deutschrap jetzt, das ist ja so mein Genre. Reden wir ja auch viel über Newcomer wieder. Da ist dann auch teilweise noch gar nicht so das Wissen da, wie funktionieren gewisse Dinge eigentlich. Ne? Also was ist das, was ist die GEMA, was ist GVL und so weiter. Hat man immer schon mal gehört, wie funktioniert das in der Tiefe. Ist jetzt nicht meine Aufgabe, dir das alles zu erklären, aber es ist schon, sehe ich so mit als meine Aufgabe, dir da zu helfen. Mhm. Und dann eben auch in den Planungen, wie kommt so ein Release zu planen, was brauche ich an Informationen darüber, weil ich dann wiederum intern auch der Ansprechpartner für das Department bin, das diese Pitchings halt macht, diese aufbereitet, das Department, das eben sehr viel sich mit unseren Partnern auf der DSP-Seite, Spotify und Co. austauscht. Das heißt, ich habe eigentlich, bin die Ansprechperson zu meinen Labels und Artists, dann nach intern eben zu diesem Department, das Sales Department bei uns, aber auch zu den Kolleginnen aus dem Marketing, wenn wir digitales Marketing machen möchten, für eine, ne, so um das Produkt, den Release zu bewerben, zu dem Spezialisten, wenn es um Social Media geht, und versuche überall zu kommunizieren und Leute miteinander zu verbinden, damit das bestmögliche Ergebnis am Ende steht, für den Release halt. Das ist in der Tiefe nicht das, was Labelarbeit ist, kann es auch nicht sein, soll es auch gar nicht sein, wir sind Vertrieb, aber wir bieten trotzdem sehr vieles an und wir können sehr vieles anbieten. Ja, dann bringst du deine eigenen Kontakte noch mit rein, und wenn dir hier und da was einfällt, so ey, ich rufe den mal an, vielleicht haben die Bock, ein Interview zu machen, das ist doch super. Mhm. Ist das doch ein guter Outcome.
Okay, das heißt, so ganz festgezurrt ist es eigentlich nicht. Du hast jeden Tag oder jede Woche wahrscheinlich immer mal so andere Dinge auch zu tun.
Genau, und wie gesagt, es kann halt auch voll wenig sein. Also das Angebot ist da, aber wenn es halt ein großes Label gibt, dass diese Personen, die irgendwo in mir vereint sind, zu gewissen Prozentpunkten eh da sitzen, dann brauchen die mich wahrscheinlich nicht. Dann bin ich eigentlich so ein bisschen mehr der Typ, der sagt, okay, dann ist das jetzt hier einfach der Zeitrahmen, in dem ich die Informationen, die ihr selbst zusammentragt und das Kreative, den brauche ich jetzt, damit ich das hier drin, ne, intern halt bestmöglich kommunizieren kann, damit wir es auf den Weg bringen. Und dann gibt es eben auch, wie gesagt, andere Konstellationen, da braucht man dann schon mehr, dann so, ne? Da braucht man mehr Input von mir und den gebe ich sehr gerne. Auch, muss ich sagen, das macht mir natürlich auch Spaß. Dann gibt es eben noch eine Funktion, die geht so in, ja, also ein Teil vom A&Ring ist ja so das Scouten, neue Talente auch mit reinzubringen oder eben auch nach sich umzuhören, wo sind denn gerade Labels, die vielleicht, keine Ahnung, sich nochmal umentscheiden, was den Partner angeht, die einen sehr spannenden Roster mitbringen halt, ne, von KünstlerInnen, die sie schon da haben. Also dieser Teil ist natürlich auch dabei und ich kann dann auch im Endeffekt hier und da auch Verträge mitgestalten und abschließen. Das heißt also, Repertoire reinzuholen.
Aber bist dann auch in den knallharten Verhandlungen dabei? Oder geht es da eher um, hey, meinst du, die Klausel passt so oder nicht?
Ja, also die Verhandlungen, die knallhart sind, sind ja die in den Oberregistern meistens. Das heißt, die sogenannten Deal Terms, ne? Wie lange läuft der Vertrag, wenn es um Geld geht, wie viel, wie wird das, ja, na, so Rückzahlungsmodalitäten quasi. Ich bin aber kein Musikanwalt. Also wenn es um Satz 3 in Absatz B von Klausel 4a geht, ne, da bin ich nicht dabei. Aber das, was den Vertrag so ausmacht, so der Korpus, das ist dann schon mit mir, ja. Aber ey, ganz ehrlich, ne, also es gibt natürlich auch zum Glück immer einen Vorgesetzten, muss ich sagen, der sehr viel Ahnung hat und ein Top-Typ ist. Shoutout Mike. Klar, da kann man sich auch immer wieder rückversichern. Läuft das hier, siehst du das auch so? Und das finde ich auch wichtig. Und trotzdem, das ist eben auch Teil meines Jobs, ja.
Wie hat sich denn die Landschaft für dich in den letzten Jahren verändert? Also es kommt ja auch zunehmend mehr Musik raus zum Beispiel. Hast du das gemerkt? Macht das für dich auch irgendwie den Job schwieriger, weil einfach mehr Leute auch über euch releasen? Oder wie ist das?
Ja, also ich bin erstmal glücklich, der hier schon zweimal genannte Sammy aka Mukuba, dass der eben bei uns auch mit angedockt ist als in beratender Funktion. Und gerade wenn es darum geht, Repertoire auszumachen, müssen wir ganz ehrlich sein, ich kann die Uhr und will sie auch nicht zurückdrehen. Deutschrap ist aber a young man's game, so und zum Glück auch mittlerweile ein Game für junge Frauen. Das heißt, so am Puls zu bleiben, ja, das wird vielleicht von Jahr zu Jahr ein bisschen schwerer. So, ne? Ich fühle mich immer noch gut, alles gut. Ich will jetzt ja aus mir auch keinen Tatterkreis machen. So ist es auch nicht. Ne?
Und, ich habe verraten, dass du über 30 bist.
Ja, genau. Und ich fühle Deutschrap oder Rap an sich, aber auch Deutschrap immer noch. Und ich habe da genug, wo ich sage, ey, das so, ich bin nicht in den 90ern hängen geblieben. Und trotzdem ist es ganz gut, wenn du da nochmal eine andere Perspektive hast von jemandem, der da einfach viel näher dran sein kann. Mhm. So, ne? Da bündeln wir unsere Kräfte. Und das ist aber auch das, was die Antwort ist. Was hat sich geändert? Dadurch, dass der Zugang zu Musik zu machen, sie zu vertreiben, was gut ist, ja, und Internet, Demokratisierung und so weiter, ne, über die vielen letzten Jahre so leicht geworden ist, ist es eben aber auch jetzt ein Markt, der so überschwemmt ist. Und ganz klar eben auch, es gibt eben viele Menschen, die denken, man könnte da sehr schnell Geld verdienen. Ja, sicherlich haben draußen in dieser Musikindustrie dafür auch Menschen gesorgt, die das denen suggeriert haben oder auch durchgesetzt haben und dann, ne, so. Aber hey, mein Spruch dazu ist immer, du musst, keine Ahnung, jeden Freitag, wenn ne, Release-Tag ist, gibt es gefühlt 500 neue NewcomerInnen, die du unbedingt kennen musst. Ja, nein. So, erstens muss ich nicht unbedingt kennen. Zweitens, wie willst du es machen? Also das ist ja, auf uns prasseln ja alle so viel Informationen täglich ein. Und das ist ja in unserem Bereich nicht anders. Und du musst halt versuchen zu selektieren und dich auch nicht immer so impulsgetrieben auf das nächste Ding stürzen, was jetzt vielleicht gerade mega abgeht, weil der TikTok, Charlotte, weil der TikTok-Algo ist nach oben pusht. Das bedeutet nicht, dass daraus eine KünstlerInnen-Karriere wird. So, ne? Also es muss auch um Substanz gehen, Nachhaltigkeit. Wofür steht die Person und die Musik? Mhm. Ist das jetzt einmal ein schneller, cooler Tanz irgendwie? Ja, oder was anderes so, um nicht ganz so altbacken zu reden, aber ne, ist das jetzt der Algo gewesen oder ist das die Musik? Hm. Da muss ja auch ein bisschen hinterkommen.
Nochmal zur Veränderung. Hast du da in den letzten 3 Jahren groß was gesehen oder ist einfach relativ oberflächlich, also was man auch gut sehen konnte, dass TikTok halt wichtiger geworden ist, Instagram irgendwie nachgelassen hat und versucht hat, hinterherzukommen und so. Und das war schon das, was man aus den letzten Jahren mitnehmen kann, oder hast du noch andere Eindrücke?
Ach du, ja, vor allem das natürlich ist ganz klar, das ist ein ganz normales Social Media Sterben und Neuerwachen, so Plattformen, die haben sich ja immer schon die Klinke in die Hand gegeben. Es gibt ja, denke ich, da auch einfach eine gewisse Halbwertszeit von Plattformen und das nächste TikTok kommt sicherlich auch in 5, 6, 7 Jahren, ist ja klar. Ich denke, das ist allen klar. Und man versucht sich immer darauf, da irgendwie anzupassen und die Plattform für sich eben auch zu nutzen. Also Künstler, Managements, Labels, Vertriebe, ne, alle für sich ja eben. Ansonsten musikalisch, muss ich sagen, hat Deutschland vom Gefühl her nudeln wir Sachen sehr lang aus. Afrobeats, Trap, Drill hat hier ja nicht so gut geklappt, finde ich jetzt jedenfalls. Bis auf so, ne, so Anteile des Beats halt so, die auch mal so Richtung Pop gingen natürlich, aber so von dieses Culture-Ding hat ja hier nicht so verfangen. Und mein Gefühl ist manchmal, dass, keine Ahnung, es lang dauert und ist vielleicht hier und da, aber das kommt immer mehr. Und ich bin ja selbst nicht aus dem kulturellen Teil, aber so dieser, ja, dieses, sagen wir mal, dieser kulturelle Rücken, der in die Musik einfließt, teilweise fehlt, das kulturelle Wissen um das, was man da einfach eigentlich macht. Sondern man nimmt sich jetzt irgendwie Jersey Club und versucht das dann hier groß zu machen. Aber es wird einfach schnell ausgenudelt auf eine Art. Und das würde es wahrscheinlich nicht, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Begebenheiten der Musik und wie sie entstanden und was, ne, so, welche Aussagekraft oder welchen Mut auch einfach vielleicht, ne, soll sie rüberbringen. Sondern es wird sich halt gepickt und teilweise muss man auch sagen, also keine Ahnung, wenn man jetzt die Frage stellt, was würdest du im Deutschrap als kulturell, sage ich mal, wirklich Deutschrap sehen, dass das auch von hier aus kommt? Schwierig halt. Wahrscheinlich waren es die Muluks, als die kamen, die Kennex irgendwie und ihre Sachen aus dem Orientalischen, was sie in der Küche gehört haben, wenn die Mama irgendwie Ibo Tatlises oder so gespielt hat, ja. Und später natürlich gibt es ja auch noch andere Länder, so, wo das alles herkommt, ne. Dass sie das hier eben haben reinfließen lassen. Das war vielleicht das, ich weiß ja wohl, dass du großer französischer Rap-Fan bist halt, das, was dem wohl am nächsten kommt, so, ne, von so eigene kulturelle Leistung oder das aus der eigenen Kultur in der Musik zu spiegeln halt und nicht einfach nur Versatzstücke zu übernehmen, wie es damals ja gang und gäbe war, in Bushido, traurige Geige und dann ist der Beat gemacht, so, ne, was er ja eben, ne, von, aus Frankreich ja eben hat. Aber das ist vielleicht so mit das, was am eigensten in Deutschland war. Und das heißt nicht, dass das andere nicht Spaß macht. Und ich will ja auch gar nicht jetzt gerade mit Cultural Appropriation kommen. Null. Ja, Afrobeats hat total Spaß gemacht bei manchen, die es irgendwie geil gemacht haben. So, ne? Und ja, Palmen aus Plastik ist doch so mega, so ist doch alles cool. Ne? Aber das denke ich mir manchmal schon so. Und das ist nicht die Antwort auf die Frage, was hat sich verändert, sondern das sollte sich verändern eher.
Okay. Was sich auf jeden Fall verändert hat in der Musikindustrie, also jetzt nicht in den letzten 3 Jahren, sondern natürlich schon länger, aber du hast ja auch gerade zugezogen Maskulin schon lange begleitet, die Zahlen halt. Also wie beobachtest du das? Also dass man auch, gerade wenn du mit jüngeren Artists zusammenarbeitest, dass du denen schon zwar sagst, ey hier, wir haben diese App, da könnt ihr alle Statistiken immer sehen und auch irgendwie auf einer Seite sehe ich sofort, wie viele Follower habe ich auf Insta, Spotify, Deezer und so weiter. Und wie sehr sollte man sich davon eben auch nicht leiten lassen, sondern emotional, also ich sag mal ganz allgemein gesprochen, emotionale Krisen, die aber wahrscheinlich auch gerade durch so Zahlen und Vergleichbarkeit gefördert werden. Wie versuchst du da mit umzugehen oder Leute darauf vorzubereiten?
Ja. Gute Frage. Auch super wichtig, ne? Das, also, das vergessen wir manchmal bei all dem, ich sag mal, Glitzer und Trubel und eben, ja, stöten Mammon. Es geht um Menschen so, ne? Ganz klar. Und wenn es gerade um jüngere Menschen geht und die sich aus meiner Sicht noch einer viel größeren Leistungsgesellschaft gegenüber sehen, als das noch vor Jahren der Fall war. Also, ich habe mich letztens eben auch unterhalten mit einem 18-Jährigen, der jetzt, der macht so 3D-Sachen. Irgendwie für unter anderem auch Chiago oder sein Camp und der dann jetzt eine Firma gründet und der sah gesund aus und das sah alles so aus, als würde er es machen wollen, das ist genau sein Ding und gleichzeitig habe ich in meinem Alter nicht daran gedacht. Jetzt haben wir hier über diesen, im Verlauf dieses Podcasts gemerkt, dass ich auch nicht wirklich einen Plan hatte in meinem Leben, aber wenn man das jetzt mal auf normal Null zieht, das, was einem suggeriert wird im jungen Alter, eben mit den Zahlen, wie viele Follower habe ich, wie viele Likes habe ich, das kann ja natürlich nicht ganz gesund sein. Und da müssen wir, finde ich, auch aufpassen. Ich fand einen ganz guten Move war, dass die Dislikes bei YouTube irgendwie quasi abgeschaltet wurden. Bei Instagram hatte was vor. Ich meine, sie haben es nie durchgezogen, quasi auch in der Anzeige eben dieses Plakative, die plakative Zahl wegzunehmen, damit nicht eben immer alle dieser Streaming-Zahl oder dieser Like-Zahl nachjagen müssen, weil es auch utopisch ist. Nur das kannst du einem jüngeren Menschen, der das noch nicht so erfahren hat oder noch nicht dahinter blicken kann, der auch gar nicht wirklich vermitteln, dass das Unsinn ist. So und gleichzeitig ist es trotzdem mein Job, mich darüber zu freuen. Und es ist auch so, ja, wenn etwas total abgeht im Streaming. So, ist natürlich auch klar. Auch ich bin, sage ich mal, Teil dieser ganzen Kette, in der man sich, in der man darauf hinausarbeitet, eben einen Erfolg zu haben, der sich in Zahlen bemisst. Aber für den Seelenfrieden und für die Gesundheit wäre es cool, wenn man versucht, zwei Schritte zurückzumachen und sich zu überlegen, was ist das eigentlich, was bedeutet das denn für mich und mein Tun? Warum habe ich denn angefangen damit, was ich hier mache? Ging es da wirklich um Zahlen? Weil wenn du dir diese Frage mit Ja beantwortest, dann denk nochmal darüber nach. Dann geh mal in den Familienkreis und in den Freundeskreis und frag wirklich mal nach. Das soll jetzt nicht wie der Opa klingen, ist kein Witz, aber das kann dich auf Dauer nicht glücklich machen. Wenn das deine Motivation ist und die neuesten Klamotten zu sporten, ey, wir fühlen uns alle mit coolen Sneakers und so weiter auch ein bisschen besser. Aber wenn du die wegnimmst, wer bist du dann? Das ist das viel Wichtigere so. Und auch wenn das ein bisschen wie aus einem Poesiebuch klingt, aber es ist dennoch die Wahrheit.
Und wie gehst du selbst mit emotionalen Tiefen um, wenn jetzt der Winter kommt und die Zahlen nicht erreicht werden?
Therapie.
Ja.
Hey, ganz im Ernst, ich komm aus einer türkischen Familie, ja, Arbeiterfamilie. Ich habe ein Männlichkeitsbild mit aufgenommen, das nicht mehr salonfähig ist, nicht salonfähig, sondern das man nicht mehr haben sollte und das ich auch nicht mehr haben möchte. Also ich kämpfe und arbeite da auch an mir ein Leben lang. Ja, ich bin vor Jahren mal zur Therapie gegangen, nicht wegen solcher Sachen jetzt, aber während ich es jetzt einfach mal so hingesagt habe, wollte ich es trotzdem noch untermauern, weil gerade Jungs und Heranwachsende und dann auch Männer, dass dieses Stigma einfach immer noch gibt. Mhm. So, und das ist Unsinn, um es mal ganz kurz nur zu sagen. Man sollte sich den Beinbruch von einem richtigen Arzt und einer Ärztin behandeln lassen, genauso wenn was anderes bricht. Und ja, wenn das hat ja alles mit Druck zu tun eben. Deswegen fragst du ja, emotionaler Druck und bin ich gut genug in dem, was ich mache? Verkaufe ich mich hier als etwas, was ich vielleicht gar nicht bin, etc. pp. Halt die Belastung. Und wenn das zu groß wird und es reicht vielleicht nicht mehr, es irgendwie anders über Sport oder andere Aktivitäten oder über den Freundeskreis, über diese Gespräche, dann muss man da vielleicht auch mal tiefer an die Wurzel gehen, weil Burnouts sind real. So. Und Burnouts habe ich auch mitbekommen bei Freundinnen. Das ist nicht cool.
Aber bei Artis jetzt noch nicht. Zum Glück oder?
Nee, du, aber je nachdem, wie eng man mit jemandem arbeitet, und das sind ja, das, da bin ich ja nicht immer an der allerersten Front so, ne? Aber die Belastung, die damit einhergeht, sage ich mal, die eigenen Erwartungen und die des Umfeldes zu erfüllen, die spürst du natürlich trotzdem auch KünstlerInnen an. Ich meine, worum geht es in sehr vielen von den Interviews, die wir gemacht haben in unserem Leben, wenn wir mit Artists reden, dann ist natürlich auch dieses, boah Mann, dieses Bild, so, dann habe ich das Baby endlich entlassen. Das ist ja quasi, okay, ich habe etwas erzeugt, steckt damit drin, aber es steckt auch da drin, obwohl es dann komischerweise viel von Männern kommt, dass du etwas über einen Geburtskanal mit viel Schmerzen auch aus deinem System lässt. So. Und,
meinst du, wenn ein Album veröffentlicht wurde, dass man sagt.
Ja, das war damals immer dieses Bild, das gerne genommen wurde, aber auch Bilder müssen ja von irgendwoher kommen. Und das heißt natürlich trotzdem auch sehr viel, es sind also auch Leidensszenarien, Druckszenarien, die einfach voll eine Rolle spielen, die aber heruntergespielt werden, weil es natürlich direkt wieder zum nächsten Shoot geht, vielleicht einfach. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was wir hier mit der Single machen. Klar, alle sind wir irgendwo ein kleiner Teil davon, aber ich würde mir wünschen natürlich und hoffen, dass die Menschen bei dem, was sie machen, und das hat ja jetzt gar nichts mit meinen Labels oder so zu tun, sondern generell in der Musik, im Sport, in unserer westeuropäischen Gesellschaft halt einfach, dass wir uns ja ein bisschen entschleunigt bekommen. Und das ist natürlich so eine Sache, das klappt heutzutage erstmal nicht so sehr. Ne? Es muss immer wieder boom, boom, boom raus. Es gibt gewisse Gründe dafür, ja, sonst schläft vielleicht ein Algorithmus ein. Also machst du. Anstatt loszulassen, weil wenn du loslässt und der Algorithmus schläft ein, dann musst du beim nächsten Mal wieder triggern. Umso mehr, da musst du vielleicht mehr investieren, Zeit, Geld, dies, das. Und davor haben, glaube ich, mittlerweile Menschen in diesem Bereich auch einfach Angst. Weil du ja immer irgendwie, das gilt für alle jetzt wieder, das Gefühl, dass du dich immer selbst, du musst verwertbar sein. Ne? Also noch nicht mal nur vermarktbar, sondern du musst verwertbar sein. Wir sind alle mittlerweile eine Brand. Du musst dich als Brand platzieren. Ja, was machst du denn? Ja, ich habe das und das und das gemacht in meinem Leben. Und guck mal hier, meine Firma und so. Alles cool. Ich sage nicht, dass erfolgreich sein Unsinn wäre, aber das Stigmatisieren so oder dieser unglaubliche Druck, der jetzt schon auf jungen Menschen lastet, irgendwie verwertbar sein zu müssen. Nein, musst du nicht. Was? Du bist 16? Dicker, alles gut so. Wirklich. Bis 18, alles gut. 24, alles gut. Chill. Mach dein Ding, worauf du Bock hast. Aber wenn du es bis morgen nicht hinbekommen hast, dann bist du übermorgen auch nicht weg vom Fenster.
Was würdest du aufstrebenden Artists denn noch raten?
Versucht euch ein gutes, ehrliches Team an die Seite zu stellen mit den wichtigsten Funktionen, wenn ihr die nicht einfach von Geisterhand im Freundeskreis habt, dann keine Ahnung. Guckt euch um tatsächlich, so sprecht mit Leuten, geht auf Veranstaltungen, quatscht Leute an. Wenn ihr auch niemanden kennt, dann gehst du von deinem kleinen Dorf in die nächste größere Stadt. Irgendwas findet immer statt. So. Und jemanden zu fragen und Fragen, überhaupt Fragen stellen, Fragen, 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 Fragen. Fühlt euch niemals so dumm, nur weil man alles quasi googeln kann und weil der andere ein Dorf weiter das sagt, er würde das schon längst wissen und du wärst dumm, wenn du fragst, bitte. Immer fragen, definitiv. Und vor allem holt euch keine Ja-Sager. Also hol dir Leute, die dir auch Gegenwind geben. So, ne? Und wachst miteinander. So, wenn du Künstler bist und bist noch gar kein Künstler, sondern du weißt irgendwie, dass du gerne rappst und dass du es irgendwie ganz gut machst. Ne? Aber du musst noch nicht direkt der ausgewachsene Künstler oder die Künstlerin sein. Nimm dir Zeit und lass dir Zeit. Und dann wachst vielleicht einfach mit der Person, die noch kein ausgewachsener Manager ist oder Managerin. Das kann man machen. So. Das Wichtigste muss immer die Kunst sein. Und ich rede hier nicht über im Louvre hängen. Aber trotzdem, es muss ja einen Anspruch geben an das, was du machst halt, ne? Wenn es nur ist, ich möchte 16 Bars bitten, okay, dann bitte. Es muss ja einen Grund geben, warum du es machst. Es macht dich ja glücklich oder du musst was von deiner Brust lassen. Es gibt ja verschiedene Motivationen. Die Motivation sollte aber niemals Kohle sein. Die ist sowieso schneller weg, als du Finanzamt sagen kannst. Wenn du auch da Fragen, Fragen, Fragen. Ja, und das ist ganz wichtig. Das wissen wir ja nicht erst seit gestern. Wenn ihr dann Geld in die Hand bekommt von jemandem, legt es zur Seite. Checkt erstmal, was das bedeutet. Guckt euch mal die Infrastruktur an, ne, so des Lebens, weil das macht dich ja sonst auch alles nicht glücklich. Und du möchtest ja eigentlich Mucke machen und dann nicht viel anderes denken. Deswegen hilft erstmal ein Team, so, mit dem du wachsen kannst, vielleicht sogar. und einfach zu wissen, wie die Dinge funktionieren. Dafür musst du dich durchfragen. Es gibt aber mittlerweile einfach zwischen Foren und du kannst Leute direkt im Social Media anschreiben. Also oder hier Thema Takt, einfach den Podcast einmal quer hören. So, also bei den anderen Folgen, die wesentlich besser geworden sind. Ah. Naja, Scherz. Nee, ey, das sind ja, da ist viel Wissen und ich denke, das sollte man sich reinziehen. Das ist wichtig. Mhm.
Dann würde ich auch zu den abschließenden Fragen kommen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Was wünsche ich mir für die Musikindustrie? Also einerseits bin ich mir sicher, Musikindustrie wird immer auch ein Hort sein, in dem Technik, Innovation am Start ist. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir sie nutzen und nicht andersherum. So, es klingt ein bisschen naiv, aber wir sind gerade in einer Zeit, wo sich das gefühlt auch über die nächsten 2 Jahrzehnte wandeln kann. So, und ich finde schon, ich bin jetzt hier nicht, ich will nicht auf einen Mensch Patriot machen, so, aber es ist eine auf Kreativität und auf Herz aufbauende Entertainment-Industrie. Da muss das Menschliche im Vordergrund stehen. Und das andere muss genutzt werden, wie diese tollen Datenanalyse-Tools, die es gibt halt, ganz klar. Aber das wünsche ich mir schon, dass der Mensch und der Mensch zum Menschen immer im Vordergrund bleibt. Und so, das wäre tatsächlich mein Wunsch. Ansonsten jetzt irgendwelche reingehen, so detailliertere Wünsche nicht. Also da geht es mir wirklich um das Bild dessen, was wir hier machen und dass das immer noch unter Menschen ausgetragen wird, die sich ins Gesicht gucken und eine Idee besprechen. So, ey, ich hatte die Idee, das ist so, die geht und so, wow, ja geil, und wenn wir noch weißt du, ich kann keine Beatbox, aber wenn wir noch das drunter legen, so, und dann kommt der Nächste rein und es entwickelt sich einfach ein Momentum und Kunst und dann band man das auf eine Vinyl, auf eine CD und auf einen WAV-File und dann kommen weitere Leute drumherum und die machen das Ding einfach größer mit Ideen. Hey, dann lass doch da spielen und dann gibt es da einen Pop-Up-Store und dann kommt ihr da raus und dann haben wir das dort beworben und dann haben wir eine Box dazu gemacht. Dinge, die so diese Erlebniswelt einfach größer machen. Das muss mit Unterstützung immer von Technik, aber von Menschen gemacht werden. Das wünsche ich mir.
Und was wünschst du dir für dich?
Ja, schwierig. Was wünsche ich mir für mich selber? Ganz ehrlich, das muss ich runterrasseln auf gesund bleiben, weil das ist es so. Wenn du gesund bist, kommt alles andere. Du kannst alles andere davon starten. Ich kann mich glücklich schätzen, gute Freunde zu haben in meinem Leben. Ich kann mich glücklich schätzen, das, was ich mache, zu lieben. Ich mag es, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, zu arbeiten. Das ist mir immer das Wichtigste irgendwie. Menschen sind so, ne? Und das Glück zu haben, weiter mit Menschen in Kontakt treten zu können, was ja auch wiederum mit Gesundheit, auch mit, sag ich mal, mentaler Gesundheit auch zu tun hat, ne? Da schätze ich mich glücklich und wenn es so bleibt, alles gut.
Na, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Und wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann bin ich durch.
Ja, also vielen Dank fürs hier gehabt haben. Danke für deine tolle Interviewführung. Ich höre deinen Podcast von Anfang an, würde ich mal behaupten. Und es ist eine super Reise und jetzt bin ich sehr glücklich darüber, auch mal da gewesen zu sein.
Ich hoffe, ihr seid auch glücklich, diese Folge gehört zu haben. Wenn ja, freue ich mich über eure Sternebewertung bei Spotify. Und schickt diese Folge einer Person, die sie hören sollte. In der nächsten Folge geht's mit Anna Groß um ihren Weg in die Musikindustrie zum Label Springstoff, dem Management von Rapperin Suki und darum, wie Hip-Hop in der Jugendarbeit helfen kann. Folgt Thema Takt überall, wo es Podcasts gibt und unterstützt meine Arbeit unter paypal.me/thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.